Hallo und herzlich willkommen zu Folge 251 von Aus dem Exil, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ihr hört es schon an der Stimme, Lou ist heute nicht dabei, was, und das möchte ich hier betonen, nichts mit der aktuellen sportlichen Situation der Fortuna zu tun hat. Man könnte sagen, eine solche Krisensituation ist das natürliche Habitat von Lou. Das würde er sich normalerweise nicht entgehen lassen, hier noch etwas dazu zu sagen. Grüße vom Mikrofon an, wo er immer uns zuhört. Aber dabei ist der Tim in Berlin. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und der Moritz.
Schönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Genau, ich bin Jan und wir haben gerade quasi unserem letzten Lagerfeuer der Nation noch im Kicker-Ticker verfolgt, wie der VfL Wolfsburg dann doch weitergekommen ist. Ich glaube, Wolfsburg ausscheiden zu sehen mit einem verschossenen Elfmeter von Fabian Reese, das hätte auch dieses geschundene Fußballland irgendwie vereinen können. Aber das ist eben jetzt nicht so. Zudem kann ich jetzt auch keinen portugiesischen Fußball gucken, obwohl ich das letzte Woche doch so frohlockend gesagt hatte, dass ich das machen könnte. Magenta Sport lässt mich einfach im Stich.
Und kannst du denn überhaupt was gucken? Weil wir haben da auch noch unsere Probleme. Ja, so richtig klappt das nämlich bei uns auch noch nicht.
Also ich kann schon Fußball gucken. Ich glaube, die übertragen es heute einfach nicht. Sportdigital.
Ja, ja, okay.
Also ich kann halt so die Wiederholung von Newcastle gegen Liverpool gucken. Oder halt NASCAR. Oder Golf. Das kann man immer da gucken. Ich gucke jetzt NASCAR. Weil das ist, glaube ich, am wenigsten ablenkend. Und kann mich, weil ich jetzt auch noch in Loose Funktion hier bin, ein bisschen durch dieses Programm führen zu müssen. Das ist vielleicht ganz gut, dass ich jetzt nicht involviert bin, wenn Gil Vicente gegen Casa Pia kickt. Das wäre wahrscheinlich emotional zu anstrengend gewesen. Gut. Während wir hier auf portugiesischen Fußball warten und hoffen, hat die Fortuna unser Warten und Hoffen auf einen Linksverteidiger erhört und mit Erik Wegesser einen Linksverteidiger geholt, der vom 1. FC Kaiserslautern an den Rhein wechselt. Da Lou nicht da ist, ist natürlich unser Scouting-Mensch nicht unbedingt zur Verfügung zu stehen. Vielleicht kann er nächste Woche noch was dazu sagen. Es sei denn, ihr habt aus eurer kurzen Vorbereitung nach der Verkündigung des Transfers noch etwas zu ihm zu sagen. Prinzipiell ein Spieler, den man gebrauchen kann, würde ich mal sagen, weil er Linksverteidiger ist.
Ja. Also ich glaube, gebrauchen kann man ihn auch wenn ich jetzt nicht die Tiefe eines Scoutings, eines Loos erreichen können werde. Ich werde es gar nicht erst versuchen, aber zumindest kann ich sagen, dass er eben auch als linker Mittelfeldspieler eingesetzt wurde in der Vergangenheit, in der letzten Saison sehr, sehr wenig gespielt hat, bis also wirklich kaum. Die Saison vorher sah es ein bisschen besser aus, also ein bisschen auf dem absteigenden Ast gewesen. Heißt aber natürlich nicht, dass er nicht in der dritten Liga reüssieren könnte und war in der Saison 24-25 mit sagenhaften 33,84 km/h gemessen worden. Das heißt, wenn er sich das einigermaßen beibehalten hat, ist er nach Elias Eguli und vielleicht Slimani, da habe ich keine Daten zu, einer der allerschnellsten im Fortuna-Kader. Das könnte ja auch mal hilfreich sein.
Die wichtigere Zahl wäre allerdings, wie ist so der Spitzenwert in der Liga? Dass du halt schnell bei dem Fortuna-Kader bist.
Okay. Josh Kouachi, der Spitzenwert in der Saison, tatsächlich Joshua Kouachi, gemessen mit 37 km/h. Ja, in der aktuellen dritten Liga, ja.
Genau, was sagen diese 33 km/h aus?
Ich glaube nicht, dass wir vorher einen Spieler hatten, außer Eguli oder vielleicht Slimani, die 33 km/h rennen können.
Das stimmt, das schon, aber das.
Ja, das ist deswegen, sage ich erstmal, das ist erstmal gut, Jan. Der war der 100. schnellste Spieler ungefähr in der Saison 24-25 der zweiten Liga. Also.
Ich könnte jetzt sagen, wenn man in dieser Mannschaft sehr schnell ist, dann heißt das nicht, dass man insgesamt sehr schnell ist, sondern eben nur in dieser Mannschaft. Nun gut, ich glaube, Tim hat gerade ein paar technische Probleme. Jedenfalls sieht er so aus. wie man halt so aussieht, wenn man technische Probleme hat.
Das ist das technische Probleme-Gesicht. Das ja, hatten wir dann ja im Spiel in Freiburg auch häufiger mal
gesehen. Ja, darüber können wir jetzt nicht reden. Lass uns doch ohne viel.
Genau,
weil wir über Erik Weckesser jetzt wenig sagen können, außer dass man prinzipiell einen zweiten Linksverteidiger gebrauchen kann.
Erfolg.
Herzlich willkommen.
Ja.
Mögen all deine Wünsche bei der Fortuna in Erfüllung gehen.
Ja.
Ja. Man spielt am Sonntagabend um 18 Uhr gegen den Sportclub aus Freiburg. Man ist kaum in der Außenseiterrolle. Das hat, glaube ich, auch niemand anders so gesehen. Vermutlich auch nicht die vielen Zuschauer, die dann im Stadion waren. Vielleicht kannst du gleich noch was dazu sagen, Moritz, zu deinem Eindruck, weil ja die Stimmung ist ja, wenn man auf die Drittligasaison schaut, schon eher angespannt, ob sich das dann auf dieses Spiel gegen den Sportclub auch übertragen hat oder ob es irgendwie, weil das Bonusspiel, von dem wir letzte Woche gesprochen haben, ja vielleicht eben auch auf die Stimmung durchschlägt. Es geht 5-1 verloren. Vielleicht ist das eben ein guter Anlass für uns, jetzt nicht ins Detail zu gehen, sondern vielleicht auch den etwas breiteren Pinsel hier zu schwenken und vielleicht so ein paar allgemeine Eindrücke darüber nachzudenken und was das halt für den Rest der Saison heißen könnte oder vielleicht auch nicht. Aber vielleicht steigst du mal mit zum Atmosphärischen ein.
Oh. Wir waren relativ kurz vor knapp erst im Block. Der Block war sehr, sehr, sehr voll, vor allem in der ersten Halbzeit. Das ist ja immer mal wieder so. Und das liegt aber nicht primär an dem extrem großen Andrang, denn es waren insgesamt 27.500 Zuschauende da, von denen wahrscheinlich 3.000 oder so, wäre jetzt meine Schätzung, aus Freiburg kamen, sondern dass so ein Anlass immer wieder gerne genommen wird für Hopper, Touris und so weiter. Das heißt, es war in der ersten Halbzeit sehr, sehr voll. Was ich aber auf jeden Fall sehr schnell festgestellt habe, dass die Stimmung insgesamt eine ganz, ganz andere war von Anfang an als in den letzten Spielen. Es wurde nicht gepfiffen. Es gab halt den einen, der ausfällig wird. Den gibt's aber ja immer. Aber es hat wirklich über das gesamte Spiel, also natürlich gab es mal Momente, wo es ein bisschen flautig war von der Stimmung her, aber auch die Ultras haben von Anfang an erstmal so ein paar Gassenhauer gespielt, die dann auch das Stadion mitgenommen haben. Und es wurde wirklich, also natürlich wird gemeckert und so, das gehört ja auch dazu, aber es wurde nicht so beleidigt, es wurde nicht gepfiffen und es wurde auch nicht, oh, wie ist das schön gesungen. Und naja, vielleicht haben die Leute ja auch irgendwie nochmal kurz drüber nachgedacht oder sind durch einen der zahlreichen Artikel, zumindest denen in der RP, darauf aufmerksam gemacht worden, dass es vielleicht während des Spiels nicht immer hilfreich ist, die ganze Zeit zu buhen und hinterher die Mannschaft zu verhöhnen. Auf jeden Fall war die Stimmung insgesamt deutlich besser, auch also bis nach dem Spiel so. Das war schon sehr anders. Und
ich würde ja jetzt mal überdenken, dass da wahrscheinlich das Stuttgart-Spiel die Probe auf der
Exempel Benchmark ist. Sein wird. Genau. Etwas wichtiger.
Ob das irgendwas so mit dem Hinterfragen kann sein.
Naja, wir werden es sehen. Aber es war schon denken. Einfach genau. Extrem anders einfach. Also es war wirklich einfach extrem anders, die Stimmung. Das ist erstmal, würde ich erstmal so da als Fakt dahinstellen. Und was dann
vielleicht in Stuttgart
passiert, müssen wir sehen.
Vielleicht hat dann ja auch die Aufstellung dazu beigetragen, die Erwartungshaltung in die richtigen Pfade zu lenken, weil ich würde sagen, es gab zwei Offensivspieler, mit der die Fortuna, Alexander Ende, die Fortuna aufs Spiel schickt, mit Hottmann und Schleusen nach vorne. Ansonsten eben ein kompaktes Mittelfeld mit Buschama, Müller, Hendricks und Benger, der sich dann auch, sobald die Freiburger etwas höheren Ballbesitz hatten, sofort quasi in die Viererkette hat fallen lassen, um dann den Zentralen in der Fünferkette zu geben. Und diese Viererkette, die dann eben durch Wenger aufgefüllt wird, waren Zimmermann, Oberdorf, Heinz und Riesch. Der zum Glück mal wieder also quasi sein Startelf-Debüt geben konnte für die Fortuna. Das ist ja erstmal sehr positiv zu sehen. Und die Frage, die sich stellte, war, gut, man will halt hinten kein Tor bekommen, aber wie will man denn vorne eins machen, wenn man weiterkommen will? Und die ersten Minuten ließen diese Frage ja auch häufiger aufkommen, weil es schon Situationen gab, wo die Fortuna vielleicht hätte in eine Umschaltsituation kommen können, aber dann einfach Anspielstationen fehlten und so weiter und so fort. Und einiges verpuffte, während man gleichzeitig relativ stabil stand und die ersten 10 Minuten zumindest schon gut mitgespielt hat.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, dass ich letzte Woche gesagt habe, so, da kann man ja eigentlich nichts von dem proben, was da jetzt irgendwie die Fortuna eigentlich braucht. Deswegen habe ich dieses Spiel ja sogar als Muster ohne Wert abgetan. Natürlich mit der Klammer, dass wenn man da irgendwie gewinnt, man sich natürlich ganz krass viel Selbstvertrauen holt und so weiter. Und muss aber sagen, dass ich da einer Täuschung oblag, denn man hat sehr wohl eine Veränderung gesehen im Gegensatz zu den beiden vorherigen Spielen. Und die bestand nicht nur darin, dass man tiefer steht, weil das hat man gar nicht so unbedingt getan, sondern dass man deutlich mehr von Alexander Ende Fußball gesehen hat. Und zwar von dem Fußball, den man sowohl in der Vorbereitung als aber auch schon in den paar Spielen der letzten Saison gesehen hat, wo es vor allem um diese Kurzpassspiele geht. Und es wird viel über die Innenverteidiger aufgebaut, dann wird viel überlagert vom Mittelfeld, was immer nahe Anspielstationen bieten möchte. Und das ist dann teilweise ganz gefällig. Das Problem ist, was du schon angemerkt hast, nach vorne kommt man halt nicht. So, ne? Und das ist halt schon wirklich Wahnsinn. Ja. Aber vielleicht ist das eben auch was gegen Freiburg, wo man dann noch ein bisschen mehr reserviert ist als gegen nächste Gegner. Möchtest du was korrigieren?
Ja, ich hab's jetzt gar nicht so, ehrlicherweise nicht so stark gesehen. Ich habe es eher positiv gesehen, dass man halt auch Freiburg hoch angelaufen ist in gewissen Phasen. Und da fand ich das eben sehr gut, weil man da gemerkt hat, dass das schon irgendwie zusammengespielt hat, dass man es geschafft hat, hin und wieder auch in 2-gegen-1 Situationen den Gegner zu stellen, ohne dass der jetzt eine andere Möglichkeit gehabt hätte, auch so ein ja qualitativ guter Gegner wie der Sportclub, sich da gut rauszuspielen. Das war gerade in den ersten Viertelstunde, vielleicht bis zum 0-1. Man darf es jetzt auch nicht überbetonen, ne, weil Freiburg schon irgendwie die Kontrolle hatte. Ja, aber das fand ich da schon, ja. Tim.
Ja, eine Viertelstunde, okay. Aber also der SC hat ja auch am Donnerstag noch gespielt. Ich fand jetzt auch nicht, dass man irgendwie gegen Freiburg da groß die Wahrscheinlichkeit gesehen hat, in der ersten Viertelstunde, dass man das eine ganze Partie aufrechterhalten kann, was man da an Ansätzen gesehen hat. So dass der Sportclub darunter auch nicht weiter gelitten hat irgendwie. Also es gab natürlich eine Chance in der 8. Minute, aber die kam ja nicht zustande, weil man so gut gedoppelt hat an einigen Stellen, sondern weil man halt einen Einwurf gehabt hat.
Ja, trotzdem hat Jan auch recht und das ist für mich, also darf beides gleichzeitig existieren, sowohl mit Ball als aber auch ohne Ball. Und da hat man aber ähnlich kompakt verschoben und zwar mit alle Mann, sagen wir es mal so. Und da die Freiburger doch auch ins Bedrängnis gebracht und durch viel Aggressivität in den Zweikämpfen und durch eben auch diese Doppelung, die du gerade genannt hast, und ein bisschen mehr eine Aufgabe von diesem 1-gegen-1-Spiel, wo man dann mehr auf den Gegner schaut als auf die situativen Pressing-Momente. Und das, ja, war schon was anderes. Und ich würde schon sagen, dass das auch mehr der, in Anführungszeichen, Ende-Fußball ist, als das, was wir so in den ersten beiden Spielen präsentiert bekommen haben. Das hat er ja auch im Laufe der Woche nochmal gesagt. Und ich weiß nicht, ob wir da jetzt drüber sprechen oder später, weil ich finde das einen sehr wichtigen Punkt.
Also ich finde diese Aussage mit Ende Fußball oder ja oder nein einfach, das habe ich zu wenig gesehen. Also, dass du mal hochstehst und so, das ist halt gut, aber das war halt auch nicht konsequent genug und ich finde das, also ist mir halt vielleicht auch nicht aufgefallen, das kann natürlich auch sein, dass man im Stadion das halt auch mehr sieht als vor dem Fernseher.
Aber, na klar, du siehst halt das ganze Spielfeld, wenn du im Stadion bist, ja, ne, dauerhaft. So, dann siehst du schon, wie sehr eine gesamte Mannschaft oder ein ganz gesamtes Zentrum auf eine Seite verschiebt und wie leer die andere Seite ist. Was ja auch, also man kriegt ja auch keine Verlagerungen gespielt oder sowas, ne? Und kann aber durch gutes Stellungsspiel zumindest ja auch verhindern, dass Freiburg da die ganze Zeit durchbricht und sich aus dem Pressing mit gefährlichen Kontern befreit.
Ja, so. Also man muss dazu sagen, also in dieser Phase bis zum 0:1, was halt, also über den Schiedsrichter zu sprechen, ist immer schwierig, wenn man nicht auf ihn zeigen will und er ist nicht der
Grund. Das ist schon scheiße. So,
aber er hat jede Balleroberung der Fortuna aus dieser Situation halt einfach konsequent abgepfiffen. Und das kann natürlich sein, dass das immer ein Foul war. Auf der anderen Seite hat er das aber nicht abgepfiffen. Und das kann natürlich sein, dass das nicht immer ein Foul war. Aber vielleicht ist es auch nicht so. Ne? Das hat dann sicherlich nicht dazu geholfen, dass man, weil das, denn die Frage, wie will man eigentlich ein Tor schießen, das ist die große Frage, die sich auch schon ein bisschen länger bei der Fortuna durchzieht. Aber gerade auch mit Ende natürlich irgendwie sein Versprechen, halt offensiv Fußball spielen zu können, das er einfach noch gar nicht erfüllt hat. So hätte man wenigstens halt mit einem hohen Ballgewinn Torchancen kreieren können. Oder halt sich wiederum in den Standard zu bringen, weil das sah man auch in dieser ersten Halbzeit, dass die Fortuna schon jeden Standard, der ihr quasi in der gegnerischen Hälfte und sei es nur knapp hinter der Mittellinie, der ihr quasi zugestanden wurde, vom Schiedsrichter auch gerne mitgenommen hat. Also man hat immer lieber das Foul dann halt auf das Foul hingewiesen, als vielleicht weiterzuspielen. Das fand ich auffällig. Das hätte man, das ist eine Mannschaft, die ja mehr beieinander ist, würde da vielleicht auch irgendwie versuchen, Vorteile anders auszuspielen. Aber das sind halt so alles so. Im Großen und Ganzen muss man halt sagen, dass der SC Freiburg das schon auch kontrolliert hat, dieses Spiel, und einfach auch warten musste, dass halt mal was schief geht bei der Fortuna, was dann auch passiert ist mit dem 0:1 direkt. Und Benger kommt dann halt zu spät, geht nicht richtig mit, die Flanke kommt rein und dann Stumnik Heinz nicht auf der Höhe von seinem Gegenspieler und dann steht es halt 0:1. Und was ich natürlich gedacht habe, okay, jetzt ist auch ein bisschen vorbei vielleicht mit den Hoffnungen, die man da hatte, aber ja.
Ja, für mich ist das ein bisschen das Problem, dass Benger eben in diese Fünferkette rutscht, sich zurückzieht und dann hat er irgendwie einen zu großen Abstand zu dem Spieler, weil das eigentlich so Sechserraum ist und dann versucht Müller dann noch hinzukommen. Da finde ich, stimmt die Abstimmung einfach mal nicht. Dann muss man natürlich auch sagen, macht der Freiburger das sehr gut und eigentlich wird diese Flanke ja auch schon fast geklärt. Ich glaube, da ist noch Oberdorf oder irgendwer sogar dran an dem Ball und dann, ja, ist auch ein bisschen unglücklich, dass mit der ersten etwas zwingenden Szene ist vielleicht auch Qualität, die Freiburger dann in Führung gehen. Das zieht der Fortuna dann aber erstmal ein bisschen den Zahn und die müssen sich erstmal ein bisschen sortieren und diese 15 Minuten, die bis dahin oder 18, die bis dahin irgendwie ordentlich aussahen, sind dann erstmal zu Ende.
Ja. Wir gehen jetzt doch so ein bisschen quasi durch so Phasen dieses Spiels
durch. Ja, wir können aber jetzt auch schneller durchgehen, finde ich. Also finde ich okay. Ja. Bis dahin war es wichtig. Ja.
Wir haben natürlich, uns fehlen auch ein bisschen auch Tims Einwürfe, weil der gerade, ich habe seine Nachrichten lesen sich so, dass er quasi vor einem brennenden Computer sitzt. Ich hoffe,
er hat immer noch das technische Probleme-Gesicht. Wir sehen es nur nicht.
Ich hoffe, dass dass sich das wieder löst. Aber insgesamt vielleicht heute im Laufe der Aufnahme nicht. Dann machen wir hier so eine kleine Zweier-Kamingespräch, Moritz.
Ja, draus. Schaffen wir auch. Ist auch gut.
Ja, was? Ja. Was dann ja irgendwie, die Fortuna hat vielleicht Standards, kriegt man eine Ecke raus, dann kommt aber nicht so raus. Das ist ja so ein bisschen die Hoffnung, die man hat, irgendwie dieses 1:1 zu machen. Und man sieht aber auch in dieser ersten Halbzeit einfach Freiburg, wenn es brenzlig wird, dann wird es richtig brenzlig. Und zum Teil ja auch einfach durch die Mitte gespielt. Also man merkt in dieser ersten Halbzeit auch, dass diese Stabilität, die die Fortuna versucht herzustellen mit dieser Fünferkette, mit Benger und dem Mittelfeld nicht immer gelingt gegen einen Gegner wie Freiburg und vor allem, wenn man 0-1 hinten liegt und ein bisschen halt hochstehen muss, dann lässt man es halt auch ein bisschen schleifen, vielleicht auch notgedrungen. Es ist natürlich irgendwie schwierig, aber ich fand Benger auch in dieser Rolle, die er hatte, nicht unbedingt glücklich. Also er ist mir nicht total positiv aufgefallen, das Spiel über die Einsatzzeiten, die er hatte. Und
ja, ich würde sagen, bei Benger, dass es in dieser Fünferkettenabstimmung mit Oberdorf immer mal wieder ganz gut geklappt hat. Ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich fand, dass diese Konter relativ gut unterbunden wurden. Da ist natürlich vor allem Tim Oberdorf zu loben. Generell über das ganze Spiel ist Tim Oberdorf zu loben. Und deswegen, ich fand es nicht ganz so schlimm. Es entsteht eine Riesenchance für Freiburg aus dieser, ja, aus so einem Ding, dass wieder Benger aus der Fünferkette in den Sechserraum vorrückt und dann damit aber diesen Passweg komplett aufmacht. So, das sehe ich auch. Aber ich fand es nicht ganz so dramatisch. Was ich halt
dramatisch.
Ja. Nee. Mhm. Nee. Was ich halt dramatisch fand, dann, jetzt beenden wir mal die Halbzeit, ne? Quasi in der Halbzeit, dass ja wirklich diese tiefen Läufe überhaupt nicht da sind. Also es gibt mal irgendwelche langen Bälle. Man sieht ja wirklich nicht genau, wie sollen sie denn ein Tor machen. Du hast recht, der Schiri pfeift schlecht und auch häufig für die Fortuna sehr schlecht, in Klammern Rückpass. Aber es ist trotzdem ganz, ganz schwierig zu versuchen zu erkennen, okay, wie will man denn aus diesen Situationen, die man immer wieder mal kreiert, indem man so überlädt und sich da sogar mit Kurzpassspiel gar nicht so schlecht schlägt, wo ist dann der Pass in die Spitze? Es gibt kein Hinterlaufen. Du hast auf den Flügeln, ne, mit, also weder Riesch macht das, noch Zimbo, also Zimbo treibt mal an, das auf jeden Fall. Aber dass mal ein Außenverteidiger hinterläuft, passiert halt erst, als Van der Sloot auf dem Feld steht. Das ist einfach irgendwie keine Option. Und dann sehe ich, also ich habe es nicht gesehen, welche Option wählen wir denn, um wirklich uns Tore herauszuspielen. Und jetzt kannst du sagen, das ist Freiburg und Schleusener musste viel mit in diese Pressing-Situation. Man hat sehr, sehr viele Kopfballduelle gewonnen. Das wollte ich auch noch sagen. In der ersten Halbzeit überragend viel Kopfballduelle für sich entschieden. Zweikämpfe war auch völlig in Ordnung. Aber dieses Spiel nach vorne, ja, schwierig. Und da ist dann Freiburg vielleicht auch nicht der richtige Gegner, um zu gucken. Also ich hätte halt gerne mal so einen Ansatz gesehen. So, ne?
Genau, also das ist es halt. Das so, ist dann nicht ja. gegen... Das dann halt nicht Ball gegen den halt Erstligisten. Nee, genau. Das ist halt gegen Erstligisten dann nicht klappt, ist okay, aber den Ansatz will man halt sehen. Das ist sicherlich etwas, was man dann so mitnimmt aus diesem Spiel, was die allgemeine das Unbehagen, dass man halt mit der Fortuna-Saison, mit diesem Ansatz unter Alexander Ende mit sich rumtreibt. Das ist einem da nicht ausgetrieben worden. Trotzdem, es stand halt 0-1. Ich war aber halt auch jetzt, ich war schon auch irgendwie zufrieden, weil das, was Lou ja prognostiziert hatte in der Vorschau, dass man sich ja halt gegen den Sportclub jetzt nicht abschießen lässt, dass man irgendwie schon mithalten kann, auch wenn Freiburg klar besser war, ne? Das muss man sich jetzt auch nicht irgendwie einreden, dass das nicht so gewesen sei. Aber es war halt okay. Ich hatte ja nicht das Gefühl, dass das Spiel geht 1-5 verloren, sondern eher, okay, man wird im Laufe der zweiten Halbzeit das 2-0 kriegen und dann wird das halt auch so enden, wie halt letzte Saison das Spiel gegen Freiburg, ne, wo man halt sagt, ja, man hat sich hier nicht zerlegen lassen, aber halt irgendwie doch gesehen, warum Freiburg in der ersten Liga und international spielt und die Fortuna in der dritten Liga spielt. Das fand ich schon okay. Was dann ja auch noch quasi über die ganzen Nachrichten, die man dann las, für die zweite Halbzeit interessant werden würde, wie schlägt sich Luis Lord weiter? Ist er jetzt der Heilsbringer im Tor, in den ihn halt einige nach 45 Minuten Spielzeit, die man ihn gesehen hat, sehen wollte oder nicht? Und das ist sicherlich etwas, was in der zweiten Halbzeit auch noch mit eine Rolle spielt. Aber und man geht ja in diese zweite Halbzeit auch gut aktiv, ja. Also in Erinnerung von diesem Spiel wird mir vielleicht Zimmermann hat gegen den schnellen Außenverteidiger von Freiburg den Ball, legt ihn an ihm vorbei, verliert natürlich das Sprintduell. Ich musste sehr lachen, weil ich dachte, oh, das ist sehr optimistisch, Zimbo, was du da machst. Aber er holt noch die Ecke raus, einfach weil er dranbleibt und grätscht.
Genau, aber das sind die Sachen, die laufen halt ziemlich gut, bis es irgendwann 3-1 steht, eigentlich bis das 4-1 dann fällt, laufen all diese Sachen gut. Und das heißt, die bleiben die ganze Zeit dran, so, ne? Es ist kein aus der Situation rausgehen. Man holt dann eben mal eine Ecke, mal einen Freistoß, dann gibt's wieder mal einen langen Ball und so. Aber es ist halt als System an sich, ich würde sagen, ich warte da jetzt auf das Stuttgart-Spiel. Und ansonsten, ich habe auch das Gefühl, dass eben auch die Spieler teilweise nicht so genau wissen, was sie machen sollen. Weil es gibt immer mal wieder so Momente, wo du entweder nach einer Balleroberung oder auch nach einem Aufbau mit Passspiel durch die Mitte, gibt es so Momente, wo das relativ schnell geht, also viel so auf Kante genäht die Situation. Und dann kommt aber zum Beispiel von Hendricks irgendwie eine Weiterleitung mit der Hacke halb hoch oder sowas Ball, so völlig auf gut Glück und da ist dann halt keiner. So, und so diese Pässe ins Nirvana, ja, da muss man irgendwie, ja, das muss man noch ändern. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, wir können auch weitergehen. Also ich meine, wir machen dann, also Freiburg macht es 2-0 nach einem Standard, legt das 3-0 direkt nach. Dann kommt Fortuna nochmal auch über eine Ecke, also Schleusener. Ich finde es gut und wichtig, dass er trifft. Und wir hatten dann so eine Diskussion, eine Diskussion im Blog mit einem Nebenmann, weil ich irgendwie meinte, ja, boah, so das 4-2 wäre schon irgendwie noch, da stand es schon 4-0, wäre schon irgendwie noch gut. Und er sagte, ja, ist doch scheißegal, in 2 Wochen fragt keiner mehr nach dem Ergebnis. Ich so, ja, aber ich möchte doch einen Vorschlag sehen, wie es mit der Fortuna offensiv weitergehen könnte. So, ne? So ja. Wie man zum, ja. Ja. Dazu hätte ich noch zu sagen, Van der Sloot und Slimani bilden eben so ein Pärchen, von denen ja auch immer mal geredet wurde, bilden so ein Pärchen, die auch dieses Hinterlaufen und Abspielen mal ganz gut hinbekommen. Das hat vielleicht Potenzial. Van der Sloot hat ja wirklich überhaupt keinen linken Fuß. Also der macht ja wirklich alles, um mit diesem linken Fuß allerhöchstens halt zu stehen oder sich abzustoßen, aber bitte nicht den Ball berühren.
Es gibt halt einen Grund, warum der mit dem Skillset, das er sonst hat, bei uns spielt, ne? Also,
ja. Ja, ja.
Das ist,
also, das ist schon krass,
dass einem das so auffällt. Kommst du damit nicht weiter.
Nee. Ja.
Ja, aber das ist, ich finde es halt auch ein bisschen bezeichnend, dass halt so Dinge wie hinterlaufen irgendwie so, also, das ist ja jetzt irgendwie nicht das, das ist ja nichts Besonderes. Und dass uns das jetzt irgendwie positiv auffällt bei den Spielern, das ist eigentlich, wenn man das quasi zurückdreht, einfach nur ein Zeichen dafür, wie problematisch halt die Situation ist. Weil das schon etwas ist, was man sucht und auf das man Hoffnung setzt.
Das ist mir ja im Prinzip so, haben
das
wir
jetzt halt noch normalerweise mehr technische jeder.
Probleme.
Das ist halt einfach das Gängigste der Welt.
Ja, ich meine, Hinterlaufen ist eine Möglichkeit. Was ich ja damit meine und was so ein Hinterlaufen immer mal macht, ist Räume nutzen, die sich durch Bewegungen von eigenen Spielern ergeben. Ne? Also indem man eben dem ballführenden Spieler entgegenkommt und der Gegenspieler mitgehen muss, um den Pass zu verhindern und sich dahinter ein Raum öffnet, wo dann mal jemand hinrennen kann. So, natürlich ist Freiburg eine sehr gute Mannschaft mit einer sehr guten Verteidigung. Vielleicht, ja, aber.
Ich würde eher sagen, das ist es nämlich, also das mit dem Räume schaffen, so ein Hinterlaufen bringt halt die Gegner in Bewegung. So. Und das siehst du, also das ist, glaube ich, das Entscheidende, weil so wie die Fortuna jetzt nach vorne spielt, ist das halt alles sehr leicht zu verteidigen. Weil du halt immer genau weißt, was jetzt kommt. Du musst halt Räume dicht machen und dann können die sich vielleicht 2-3 Mal den Ball hinterher spielen. Oder du musst halt den Kopfball-Duell gewinnen bei dem langen Ball. Aber sobald dann Fortuna, der nicht Van der Sloot heißt, ins Laufduell geht, ist es auch kein Problem. Du kriegst auch noch irgendwie verteidigt. Jo, naja, gut.
Ist halt ein großes Mismatch gegen eben einen international spielenden.
Ja, sehr aber es ist, glaube ich, nicht. Nee, das meine ich. Nee, das ist nämlich nicht. Aber das ist nämlich kein Mismatch gegen. Das ist ein Mismatch gegen jeden. Das können die in der dritten Liga genauso, weil du das halt nicht irgendwie besonders. Das meine ich ja. Du musst das ja nicht irgendwie besonders gewitzt verteidigen. Du musst ja nicht besonders gut in irgendwas sein, außer halt Räume dicht machen. Weil wenn du halt. Es wird ja nichts herausgefordert. Es ist ja nicht, dass du irgendwie besonders irgendwie auseinandergezogen wirst oder irgendwie Dynamiken reinkommen, mit denen du nicht rechnest. Es ist alles sehr voraussehbar, was da auf dich zukommt, wenn du gegen die Fortuna spielst. Du musst halt die Standards gut verteidigen, die du kriegst gegen dich. Aber ansonsten ist das bisher alles noch ein bisschen dünn. Aber gut, das wissen wir auch.
Ist so.
Speaking of dünn, wir haben Luis dünne Haus. Torhüter. Beide sehr schlanke. Also sind jetzt nicht, also ne, Florian Kastenmeier ist gegenüber denen eher so Typ Türsteher gewesen.
Schon die Kastenmauer, ja. Absolut.
Ja.
Aber sind ja noch jung.
Möchtest du was zur Torwartdebatte beitragen?
Ja. Gerne. Also ich war ja generell nicht dagegen. Ich fand ja, die Büchse der Pandora war längst offen, wie ich letzte Woche schon gesagt hatte. Deswegen fand ich das auch gut und es war wohl auch im Vorfeld schon so abgesprochen, dass er eben spielen würde als Pokal-Torhüter. Und dann finde ich, Ah, jetzt fehlt mir die Floskel nicht ein, die ich gerade besprechen möchte. So, er sorgt für Sicherheit. Nee, er wirkt. Sag doch mal, Jan.
Die, er strahlt diese, Sicherheit aus?
Er strahlt Sicherheit aus, sowas. Ja, sowas. Diese Floskel, okay. Die wird ja jetzt auch immer bemüht. Und ich stand im Stadion und dachte, der strahlt Sicherheit aus. So, also es war schon was ganz
Autosuggestion anderes, ne? Ist was Fantastisches, also, Moritz.
Nee, ich würde sagen, es ist andersrum. Ich würde sagen, die Floskel ist vielleicht keine hohle Floskel, sondern eine, die durchaus auch mal mit Leben gefüllt werden kann. Der hat seinen Strafraum sehr, sehr gut unter Kontrolle gehabt. Der hat ein paar sehr gute Paraden gehabt. Der hat die ein paar Flanken abgefangen und er war einfach sehr, sehr sicher damit. Das hat er auf jeden Fall getan. Das Problem haben wir auch alle gesehen, was er definitiv hat, ist halt das Spiel mit Ball am Fuß. Ne? Vor allem, wenn natürlich der Druck vom Gegner kommt, war er sehr schnell sehr nervös und ich auch. Und ja, da sind dann viele Fehlpässe, viele lange Bälle ins Nichts und sowas bei rumgekommen. Teilweise ja wirklich gravierende Fehlpässe, die er dann selber ausgebügelt hat zum Glück. Ich würde ihm aber jetzt zum Beispiel an den 5 Gegentoren, ich weiß nicht, du hast es im Fernsehen gesehen, jetzt zum Beispiel keine Schuld geben. Aber die waren auch sehr weit weg, außer das erste. Deswegen, bei dem einen kriegt er den ins kurze Eck geballert, ne?
Ja, der andere, naja. Das, also ich,
welcher?
Also bei denen, den, man kann es halt so sagen, bei denen, die er tatsächlich bekommen hat, hat er keine Schuld gehabt, bei denen, die er virtuell hätte bekommen können, war er schon beteiligt, weil er halt, das war halt
ja.
In der zweiten Halbzeit, wo ja der Fokus dann noch einmal erhöht war, weil die Torwart-Debatte eh läuft und die Büchse der Pandora, wie du sie nennst, eh schon geöffnet ist, da hat man es dann halt deutlich gesehen, dass das halt eine ganz große Schwachstelle ist. Und das ist aber nicht zu unterschätzen, weil das ist einfach eine Schwachstelle im Fußball und so wird halt heute nicht mehr Fußball gespielt, dass du einen Torwart dir leisten kannst, der das nicht gut kann. Ich finde bei dieser Debatte, ich finde diese Debatte irgendwie, ich kann das nachvollziehen, warum sie geführt wird, ein Stück weit. Aber ich kann sie auch ein Stück weit nicht nachvollziehen. Und ich kann gewisse Dinge nicht daran nachvollziehen. Weil mein größtes Problem ist, dass das alles nach einer Überreaktion aussieht, die eben vor dem Hintergrund einer allgemeinen Situation dieser Mannschaft und des Vereins sich abspielt. Das kann man natürlich nicht davon lösen, aber das, was man jetzt von Lasse Ries gesehen hat, waren 2 Pflichtspiele, 180 Minuten, wo er bei 1,5 nicht gut aussah. Und man hat irgendwie jetzt eine Halbzeit von Luis Lort gesehen, ein Spiel von Luis Lort gesehen. Das ist mir einfach eine zu geringe Sample Size, um eine solche Debatte vernünftig führen zu können. Und es gibt einen Grund, warum man Lasse Ries ins Tor stellt. Und ich glaube, da sind sicherlich Eindrücke aus dem Training spielen eine Rolle. Es spielen sicherlich Eindrücke aus den Tests spielen eine Rolle. Es spielt sicherlich auch etwas so eine allgemeine Scouting-Einschätzung, die man vorher gemacht hat von den beiden, als man ihn verpflichtet, die beiden verpflichtet hat, das spielt eine Rolle, warum man mit Lasse Ries in die Saison gegangen ist und nicht eben mit Luis Lort. Ich finde es gut, dass man halt dann, wenn man halt vorher die Absprache hat, dass Luis Lort halt im Pokal die Spielpraxis, dass man dabei bleibt. Genau, das ist gut. Das wussten wir letzte Woche noch nicht sicher. Ich meine, es ist ja schon ein
vielversprechender Torwart.
Genau, so, es ist absolut. Ne? Genau, und er ist halt auch länger als ein Jahr da. Und ich glaube, das spielt auch noch eine Rolle, weil man bei Lasse Ries irgendwie das Gefühl hat, der ist eh weg. Und da braucht man quasi nicht ins Risikoinvest zu gehen. Also man ist da natürlich weniger bereit, Fehler einfach vielleicht mal hinzunehmen als Teil eines Entwicklungsprozesses.
Als Learning quasi, ja.
Genau, weil dieses Learning oder was auch immer er am Ende der Saison dabei gelernt haben will, wird nicht der Fortuna zugutekommen, sondern eben Mainz 05 oder irgendjemand anderem. Das finde ich total nachvollziehbar. Deshalb ist natürlich, kann man natürlich sagen, Lord hat einen längerfristigen Vertrag.
Deshalb aber ich glaube da vielleicht nicht, dass...
Auch, ja.
Ja, darf ich kurz? Ich glaube nicht, dass Alexander Ende gerade so denkt.
Nee, der das denkt, sollte er auch
nicht. Ich muss das Spiel gewinnen. So, wir denken das. Ich denke das. So,
ja, ich
das
auch.
Natürlich. Ja, ja, klar.
Genau. Und deswegen aber auch daher, ich würde halt sagen, wenn man, was hat man, also wir jetzt nicht, aber idealerweise Menschen im Verein, die Entscheidungen treffen. Und von denen wir jetzt, das machen wir sehr selten, aber denen wir jetzt auch mal gutmütig glauben, dass das mehr Informationen sind, als wir sie haben.
Das ist die wir haben, ja.
Ja. Häufig unterstellen wir das den Leuten nicht. Und aber sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, die haben beide Torhüter vorher gut gescoutet. Gehen wir davon aus, die haben die im Training gut begleitet, die haben sich die Testspiele angeguckt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Lasse Riis halt eher der Torhüter ist, der der Fortuna die Punkte nach Hause bringt, als Luis Lord. Dann finde ich jetzt die anderthalb Spiele, zwei Spiele von Riis und das eine Spiel von Lord keine Grundlage, um dann eine andere Entscheidung zu treffen. Dann muss man erstmal dabei bleiben. Und ich glaube, das wird auch so passieren. Und natürlich ist es auch vollkommen legitim, dass man halt eine Torwartdiskussion dann dazu führt, drumherum, weil das einfach passiert. Ja, wenn eh alles in Aufregung ist, es gibt halt zwei neue Torhüter, die man nicht einschätzen kann und der erste sieht halt ein bisschen unsicher aus und der zweite sieht halt genauso unsicher aus, nur halt bei anderen Situationen, wie beim Passspiel und nicht halt auf der
genau.
Linie.
Deswegen, wir können dazu ja einfach eine Meinung haben zu der Diskussion. Ja, also weil ich bin da eher bei dir, Jan. Also ich fand die Paraden und diese Strafraumbeherrschung sehr, sehr gut. Die Unsicherheit mit dem Ball war frappierend und so, das sind auch Sachen, das muss ja nicht für immer so bleiben. Das sagt selbst Alexander Ende jetzt nochmal, dass man kein Anrecht hat, für immer Nummer eins zu sein. Finde ich völlig korrekt.
Nö, richtig.
Ich denke aber schon, dass Lasse Riis diese Unsicherheit, die er in den ersten zwei Spielen hatte, das war, glaube ich, nicht der Grund dafür, dass er bei Mainz als Torwarttalent gehandelt wurde, sondern ich glaube, da gab es noch andere Sachen, die Lasse Riis bei Mainz ein bisschen nach vorne gespielt haben. So, ne? Der ist jetzt verliehen, aber er war ja ganz eindeutig nicht auf der Höhe seines Schaffens und war, sobald ich mich erinnere, mit dem Ball am Fuß zum Beispiel ganz gut. Und deswegen bin ich da ganz bei dir, Jan. Ich finde, es ist toll, dass wir Luis Lord haben und ich bin mir sicher, dass wir noch mehr von ihm sehen werden. Ich finde es aber auch richtig, erstmal auf Riis zu setzen, es sei denn, der bricht jetzt im Training komplett ein oder so. Wäre jetzt so mein Take dazu.
Ich glaube, meine Perspektive darauf, das sind diejenigen, die schändlicherweise unsere Saisonvorschau nicht gehört haben. Also ich habe mich natürlich auch aus dem Fenster gelehnt und ihn Lasse Riis zu einem sehr guten Transfer erklärt. Ich bin natürlich auch eher in der, man will ja recht haben, wenn man halt Prognosen ausspricht und deshalb bin ich natürlich auch jetzt eher jemand, der sich dafür ausspricht, das muss man natürlich mitreflektieren, Lasse Riis hier noch mehr Zeit zu geben, damit meine Prognose möglichst eintritt und nicht vielleicht eben Luis Lord. Aber im Endeffekt ist eben das wichtig, wie du sagst, was der Fortuna mehr Punkte einbringt, weil das hat sie bisher eher noch nicht gemacht. Zur Aufnahmesituation,
das nochmal zu erklären.
Ja, sieht Tim wir macht wieder sich kurz.
Wieder also, kommt, ja. Ich bin tatsächlich wieder da und hoffe, dass jetzt alles klappt und dann kann ich zumindest an der Stelle noch ein paar Sachen sagen.
Okay, hast du noch was zur Torwartdiskussion in zwei Sätzen? Wir haben es, glaube ich, jetzt lang und breit aufgegriffen.
Okay. Oder du bringst eine komplett neue Perspektive rein, mit einem
Satz. Also, ich fand, Luis Lord hat seine Sache sehr gut gemacht, aber man sollte jetzt nicht Öl ins Feuer gießen und einen Torwartwechsel machen, sondern erstmal weiter auf Lasse Riis bauen. Und es ist ja eigentlich ganz schön zu sehen, dass man da einen Luis Lord hinter ihm hat, falls es nicht klappt.
Also ich finde auch, um das nochmal klar zu machen, ich fände es auch, wenn Luis Lott jetzt ein fehlerfreies Spiel gemacht hätte, immer noch richtig an Riis festzuhalten.
Ja, ich auch.
Weil halt dieses eine Spiel Sample Size zu niedrig ist. Er hat aber ja kein fehlerfreies Spiel gemacht.
Nein.
So, das ist leider auch wahr. Am Ende stand es
ja,
5:1.
Mit 22 kann man ja auch sowas wie Spiel mit Ball sicherlich auch noch verbessern. So, ne? Und das ist ja was, was einen eigentlich positiv stimmen sollte. So, da ist ganz viel Potenzial, das haben wir schon gesehen. Und da sind Sachen, woran man noch arbeiten kann.
Ich glaube, dass Florian Kastenmeier sehr viel neben dem Training bei der Fortuna auch noch Individualsachen gemacht hat. Ich weiß es nicht sicher, aber so wie er sich halt entwickelt hat, würde ich sagen, das sieht sehr danach aus, dass er sehr viel auch neben dem, was die Fortuna an Standardtrainings anbietet, zweimal am Tag, sondern auch noch nebenher viel mit dem Ball am Fuß gemacht hat. Und das ist natürlich auch etwas, was dann ein andere Spieler auch können. Ja. Und bei Luis Lord hat man die Zeit, weil Kastenmeier war die ersten anderthalb Jahre auch immer mal wieder, vielleicht sogar zwei Jahre mit so irgendwann hat er ein gewisses Niveau erreicht, dann hat er aber immer noch so einen Kastenmeier-Bock drin gehabt, den er sich dann die letzte Zeit bei der Fortuna auch abgewöhnt hatte und war dann einfach diese absolut konstante Kraft, immer noch vertragslos, glaube ich, bei der Fortuna. Und diese Zeit hat man natürlich jetzt nicht, weil die Gegenwart so viel drängender ist und klar, bei Lasse Ries ist der jetzt am Ende der Saison weg.
Ja, ist ein bisschen die Frage. Vielleicht hat der Florian Kastenmeier zwischen seinen Vertragsunterzeichnungen und Umzugsstress nochmal Zeit, sich mit Luis Lord zusammenzusetzen und mit ihm zu besprechen, wie er das geschafft hat.
Fully. So. Jan setzte gerade schon an, das Spiel geht dann mit 5:1 zu Ende. Ja.
Was sagt ihr? Ich glaube, das Spiel hat man sehr schnell abgehakt, wenn es nicht 5:1 gewesen wäre. Das war halt noch so ein Ding, wo man dachte, hoffentlich kann man das auch abhaken und es hinterlässt jetzt keine tieferen Narben.
Naja, weil man muss einfach sagen, ja, glaube ich auch nicht. Nach 70 Minuten, also man sollte nach 70 Minuten einen Cut machen in diesem Spiel und das dann nicht zu überbewerten, die letzten 20 Minuten.
Ja, aber auch nicht unterbewerten. Ne? Also schon ein bisschen aufmerksam verteidigen ist schon auch eine Qualität, die man haben sollte.
Aber, ja, gut, klar.
Ich glaube, das dem Spiel gegen deutlich. Stuttgart 2 wird jetzt dadurch auch eine gewisse Wertigkeit zugebrochen, was auch die... Tim, möchtest du noch was sagen?
Naja, also ich muss sagen...
Zu Ende?
Nur, du meinst jetzt dadurch, dass es 5:1 ausgegangen ist, wird dem mehr Wertigkeit zugesprochen? Nein.
Nein. Nee, das ist deshalb halt einfach abhaken auf das viel wichtigere Spiel gegen Stuttgart 2 gucken.
Ich muss jetzt aber nochmal 2 Cents zu Ende loswerden. Das können wir auch dann können wir gerne den Stuttgart 2-Block machen. Weil ich finde es schon ein bisschen bemerkenswert, dass Ende uns, mir recht gibt im Nachhinein, als ich gesagt habe, das ist diese Daniel Thun gegen Hertha BSC. Muss da von wegen, oh, jetzt kommt was Großes, dann ändere ich jetzt plötzlich alles. So ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, dass er jetzt zurückrudert und sagt, naja, jetzt machen wir aber Vollgas und wenn es scheitert, scheitert es und wenn nicht, dann nicht. Aber eigentlich kann ich ja diese eine Sache sehr gut und die wollen wir jetzt machen. Der Lou hätte da jetzt sicherlich sehr viel Kritisches anzumerken. Aber eben dieses Rumprobieren, was wir jetzt gesehen haben in den ersten beiden Ligaspielen, so, das, was ja überhaupt nicht von Erfolg gekrönt war. Ich meine, rumprobieren, was auch angeht, die Aufstellungen, die Einwechslungen, da ist ja auch sehr, sehr viel rumprobieren. Und das, obwohl eben in der Vorbereitung ja offensichtlich schon so ein paar Sachen ganz gut funktioniert haben. Und ich bin der Meinung, dass bestimmte Abläufe besser waren als in den ersten zwei Spielen, obwohl es gegen Freiburg ging. Und ich bin der Meinung, dass das mitunter richtig ist, was Ende jetzt tut, weil dieses Jahr und dann machen wir da mal einen langen Ball und dann machen wir da mal so und hier mal so, das ist ja irgendwie fürchterlich für alle so. Und deswegen würde ich sagen, der Mensch, der am meisten jetzt unter Beobachtung steht, ist eigentlich Alexander Ende und nicht Lasse Ries. Nächstes Spiel.
Ja, das steht ja auch ohne Zweifel so. Das ist ja überhaupt keine Frage. Ja, das heißt, dass deswegen dieses Spiel da gegen Stuttgart halt jetzt, deswegen die Brisanz hat es nicht wegen des Torwarts, sondern halt, weil es hier darum geht, den Trainer auszutauschen.
Ja.
Oder auch nicht.
Naja.
Also wahrscheinlich schon.
Der selbstbezeichnete deutsche Patriot Alexander Ende wird im nächsten Spiel alles raushauen müssen.
Er hat dann aber das probiert, noch irgendwie auf Fußball einzuschränken, ja, glaube ich. Er hat selber auch gemerkt, wie ihm das rausgerutscht ist. Ja.
Ja. Ich glaube auch eher, dass es ihm schlecht, also dass die Formulierung schlecht war und er sagen wollte, so als deutscher Fußballfan, deutscher Fußballpatriot und nicht andersrum, dass er eigentlich sagen wollte, ich bin deutscher Patriot und dann, jetzt muss ich das irgendwie noch relativieren, dann komme ich jetzt mal mit Fußball noch an. Ich glaube, es war andersrum, dass er, ja.
Ja, ein merkwürdiger Moment, vielleicht selber gemerkt, bei der Pressekonferenz, das war, passt da auch noch dazu. Okay, die Stringenz der heutigen Folge, die halten wir quasi auch dabei. Es wird jetzt gegen Stuttgart 2 um vieles gehen. Die Torwartposition ist eine davon, aber es geht sicherlich darum, wenn das Spiel verloren ginge am Freitag, ist die Trainerfrage eine sehr offensichtliche, die dann halt wahrscheinlich auch eine schnelle Antwort von Seiten der sportlichen Leitung mit sich ziehen würde. Ich finde es gut, Moritz, dass du das hin und wieder mal einbringst, dass du da halt Sachen siehst. Ich sehe das ehrlicherweise nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe nicht viel. Ich sehe nichts, was mir jetzt irgendwelche großen Hoffnungen gibt, dass sie sich da fangen. Ich will aber, das kann natürlich trotzdem passieren, aber ich habe zu viele Fragezeichen, was das Spiel der Fortuna angeht, mit diesem aktuellen Kader, der sich ganz offensichtlich auch noch in der Findungsphase findet und das ist vielleicht auch einfach befindet. Und das ist vielleicht auch einfach nicht Alexander Endes alleinige Schuld, aber natürlich hat er da halt schon die sportliche Hauptverantwortung für. Und die Frage, wie man gegen Stuttgart 2 Offensivfußball spielen will, wie viele Torchancen man rausholt und überhaupt, denn das ist alles noch etwas, was man in dieser Saison noch gar nicht gesehen hat, ist sicherlich ganz entscheidend. Also vielleicht nicht nur das Ergebnis, sondern man verliert auch das Ergebnis,
aber
man
halt jetzt
irgendwie 3-3 spielt und irgendwie ganz offensichtlich mehr besser ist als Stuttgart 2. Okay.
Ja, selbst bei einer Niederlage, die irgendwie mit einem, oh mein Gott, wie konnte man dieses Spiel verlieren, bei so vielen Chancen, wie auch immer. So, ich habe es noch also nicht ganz abgeschrieben.
Also da fehlt mir wirklich die Fantasie, ob nach einer Niederlage da noch die Verantwortlichen den Schneid haben, sich hinter Alexander Ende zu stellen. Also ein Punkt muss da mindestens her, weil ansonsten explodiert auch dieses Stadion am Freitag. Also
ja, glaube ich auch. Das ist das Zweite, was man beobachten wird gegen Stuttgart 2, wie sich das Stadion verhält, ob das halt eher so ist wie gegen Hoffenheim oder ob das eher so ist gegen Freiburg. Das ist etwas.
Ich bin ja mal gespannt, ich würde gerne wissen, ob man für den Fall der Fälle schon einen Plan hat. Also zumindest hätte man dann ja bis zum nächsten Spiel 9 Tage Zeit. Aber das können wir gerne aufgreifen, wenn es soweit ist.
Ja.
Ja, ich meine, Horst Steffen war ja auch im Stadion, oder? Ja. Ich glaube, der ist zwei Regale zu hoch für die Fortuna.
Ja,
glaube
ich auch. Dieses Foto eigentlich her. Egal.
ist ja egal, ja. Aber man kann ja mal träumen. Mhm. Tim, möchtest du noch was zu Stuttgart 2 sagen? Oder?
Ja, so ein paar Sachen schon.
Brennt dein Laptop noch wieder?
Nee, er brennt jetzt nicht mehr, aber ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ja. Also der VfB Stuttgart 2 ist unser nächster Gegner. Und ich habe mich ein bisschen mit den Stuttgartern beschäftigt. So ein bisschen ist das, was man in der letzten Saison geschafft hat, eine stetige Verbesserung in den letzten Jahren. Also 2024 sind sie nach längerer Abstinenz mal wieder in die dritte Liga aufgestiegen. Irgendwie hatte ich das so abgespeichert, dass sie einen Dauergast in der dritten Liga waren, aber das waren sie zwischen 2016 und 2024 nicht. Und dann haben sie die letzten Saisons erst auf dem 15. Platz, also haarscharf, den Klassenerhalt geschafft und sich letztes Jahr unter dem momentan noch amtierenden Nico Willig auf dem Platz 14 vorgearbeitet. Damit kann man so ein bisschen irgendwie einschätzen, wo das bei denen, wo das Ziel ist, nämlich eigentlich nur der Klassenerhalt. Natürlich sollte eine zweite Mannschaft auch immer irgendwie Spieler für die erste Mannschaft rausbringen. Da wird in Foren viel gemosert, dass das bei Stuttgart so gar nicht klappt. Auch mit den regionalen Spielern, die es ja immer bei jedem Bundesliga-Club geben sollte, ist bei Stuttgart irgendwie, die haben die einen der hinteren Plätze an Einsatzminuten im letzten Jahr vorzuweisen, aber andere Bundesligisten bedienen sich da gerne. Noah Darwisch ist zu nennen, der vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat, der jetzt bei Elversberg spielt. Und Florian Heldstein ist nach Fürth abgewandert und ein Kaden Amiam Pong, den kennen wir auch, der kommt auch vom VfB Stuttgart 2 letztes Jahr und insgesamt sind dadurch fast alle Torschützen, also noch mit Mansur Urutukba, der zu Bochum gegangen ist, sind fast alle Torschützen der letzten Saison weg, sodass man halt noch für die zweite Mannschaft Spieler verpflichtet hat. Und da sind vielleicht Spieler, die man sich mal angucken kann. Yasinio Malanga, der letztes Jahr 24 Spiele für Elversberg gemacht hat und zum Aufstieg beigetragen hat. Und David Preu kennt man vielleicht noch, der von Union Berlin gekommen ist. Nicolas Sessa ist ein Spieler, den man vielleicht kennen könnte. Und insgesamt hat die Mannschaft in den letzten Spielen 5 Tore kassiert und 4 geschossen, hat ein Spiel gewonnen, 1 verloren. Und da bei den Gegentoren war sehr auffällig, dass die alle fast durch Pässe in die Tiefe, durch die Schnittstellen der Abwehrkette erzielt wurden. Also da sind sie total anfällig. Und außerdem haben sie mutig probiert, gegen Viktoria Köln anzulaufen und sind dann mehr oder weniger von denen auch ausgekontert worden. In der Sturmspitze hat zweimal jemand anders angefangen, aber eigentlich ist Tim van der Ley der Stürmer, der quasi die gesamten Tore von letztes Jahr auffangen soll. Das ist ein Spieler, den man als Top-Transfer geholt hat aus der holländischen Liga und der im Prinzip die Kohlen aus dem Feuer holen soll. Mangala ist auch gefährlich, Malanga. Und außerdem ist der Torwart van der Velzen, der hat gegen Köln im Prinzip die davor bewahrt, das Spiel, das letzte, nicht nur 1-3, sondern die hätten das auch 1-4, 1-5 verlieren können.
Doch einen starken Torhüternamen.
Ja, aber der halt auch bei den 3 Gegentoren gegen Köln, die halt aus so Überfallaktionen und tiefen Pässen durch die Schnittstellen im Prinzip, da war er machtlos. Eine vielleicht noch ganz interessante Sache, die für Freitag Mut machen kann. Im Jahre 2026 hat der VfB Stuttgart 12 Auswärtsspiele bestritten. Wie gesagt, am ersten Spieltag bei Havelse haben sie 3 Punkte eingesammelt, aber die 11 Auswärtsspiele zuvor haben sie allesamt verloren.
Stuttgart 2, eine echte Heimmacht, die nur mit eigenem Publikum so richtig auftrumpfen können. Ne?
Also ich habe das ja in der Hinrunde 15 Punkte damals dann geholt auswärts. Also, aber in diesem Jahr hat es auswärts noch gar nicht geklappt.
Also ich habe das Spiel ja gegen Viktoria Köln gesehen am Sonntagabend letzte Woche. Und ich hatte halt in der letzten Aufnahme vergessen, dass sie gegen Viktoria Köln gespielt haben. Aber da waren schon Zuschauer da. Also das war jetzt nicht leer.
Okay.
Und es waren, also es war nicht viel. Und es ist natürlich dritte Liga und so sollte eigentlich anders aussehen. Aber es war jetzt nicht wie Hoffenheim. Das, da merkt man schon, dass es halt irgendwie gut.
Es ist halt nicht irgendwie das ist niemand. Mit einer echten Zweiten. Ja, ja. Das ist was anderes.
Da ich meine, bei Asbach unserer Zweiten ist ein bisschen komisch, ne? Aber
bei unserer Zweiten sind ja auch Leute.
Ah, kleiner Funfact noch zum Schluss, wenn man transfermarkt.de aufmacht und sich anguckt, welche Kader haben den größten Marktwert, dann ist das ein absolutes Spitzenspiel am Freitag. Dann spielt nämlich der Erste gegen den Zweiten, wobei der Erste der VfB Stuttgart 2 ist. Wobei man aber sagen muss.
Weckesser ist er vielleicht noch nicht mit, ist er vielleicht noch nicht drin.
Ja, das stimmt, das kann sein. Und man muss auch dazu sagen, wir müssen da Freitag oder Samstag nochmal drauf gucken, weil mit 4 Millionen Marktwert steht da Mirza Katovic mit drin, der in dieser Saison für VfB Stuttgart 2 noch nicht gespielt hat, weil der VfB den möglicherweise noch abgeben wird.
Okay. Gut. Ein Scheinriese, diese Mannschaft aus Stuttgart.
Ja. Ja, aber also, auch gegen Scheinriesen kann das eine enge Kiste werden am Freitag. Also
exakt. Also ich glaube, wir haben schon irgendwie umrissen und jedem ist das klar, worum es geht am Freitag. Irgendwie 3 Punkte nach Hause, zu Hause holen, um allmählich vielleicht in ruhigere Gewässer zu schippern in dieser Drittligasaison. In diesen ruhigeren Gewässern haben wir uns bisher auch in dieser Aufnahme nicht bewegt.
Nein.
Wir hatten das eine große oder andere technische Problem. Und umso froher bin ich auch, wenn Lou nächste Woche da ist und hier wieder mal als Kapitän am Steuer, ich versuche diese Metapher jetzt wirklich tot zu reiten, einen etwas stringenteren Faden in der Hand hält und dann wird es vielleicht weniger wirr.
Du musst jetzt weiter in der weniger raue See oder so.
Raue See.
Du musst jetzt im Bild bleiben, Jan.
Ja. Ja. In dem Sinne, jetzt wo der Rhein auch wieder Wasser hat, ein bisschen mehr zumindest, kann man vielleicht trainieren bis zur nächsten Aufnahme. Ne?
Genau, dann hoffe ich, dass ich auch wieder die komplette Zeit dabei sein kann.
In dem Sinne.
Gut, also macht es gut. Ne?
Bleibt uns gewogen. Ciao.
Tschüss.